Unser Thema heute: Schwimmen, Planschen oder einfach nur entspannen am Ufer. An heißen Sommertagen zieht uns das Wasser magisch an. Damit aus Genuss nicht Gefahr wird, ist die Wasserrettung in Bayern zur Stelle. Mit Rat und mit Tat über Sicherheit am und im Wasser, über künstliche Intelligenz im Ehrenamtsteam, aber auch über die Wasserrettung aus der Luft sprechen wir heute. Mit Jürgen Temmler von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Er ist der Vizepräsident der DLRG Bayern.
Kinder oder auch Erwachsene ertrinken nicht so wie in dem Film, laut um Hilfe schreiend, was eine gewisse Aufmerksamkeit erregt, sondern sie ertrinken leise.
Mit Thomas Huber, Landesvorsitzender der Wasserwacht Bayern.
Der Umgang mit dem Tod und der Kampf auch ums Leben, das verändert natürlich auch einen Helfer, das lässt einen nicht kalt. Und es ist wichtig dann auch sozusagen auch die Kameradschaftspflege, das Füreinander-Dasein. Ich glaube, das ist wichtig. Jeder verarbeitet es auf seine Art und Weise.
Mit Professor Dr. Ramin Tavakoli-Kolagari von der Technischen Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm, Leiter des Projekts Wasserrettung mit künstlicher Intelligenz.
Ein Doktorand von mir ist eben bei der Wasserwacht ehrenamtlicher. Und er hat mich angesprochen und gesagt, wenn wir diese Sensordatenauswertung machen, warum übertragen wir das nicht mal auch in diesem Fall? Und dann hat er ja ganz schnell einen ersten Prototypen erstellt.
Und mit Innenstaatssekretär Sandro Kirchner.
Dann spreche ich von den Special Forces, die wir dort haben, weil das sind dann die Profis, die dann zum Zuge kommen, wo andere vielleicht an ihre Leistungsgrenzen geraten sind, wo Menschen aber durch diese Spezialisierung dann auch gerettet und unterstützt werden können. Und auch das ist ein Stück weit Bayern, wo wir sagen, wow, da sind wir breit, aber wirklich spezialisiert aufgestellt.
Herr Staatssekretär, Sie haben diesen Sommer eine Social-Media-Kampagne rund um Sicherheit am und im Wasser gestartet. Weil Menschen immer unvorsichtiger werden, oder was ist der Grund für die Kampagne?
Bayern ist ein wunderschönes Land. Wir haben tolle Seen, tolle Flüsse, noch viel schönere Schwimmbäder. Dürfte in Bad Kissingen das schönste Terrassenschwimmbad in Bayern vor kurzem wieder eröffnen. Und natürlich dann auch damit verbunden Anziehungsmagnete. Dort gehen Familien hin mit ihren Kindern, Jugendliche, die dort feiern, ältere Menschen, die dort ihre Körperertüchtigung suchen. Und damit einhergehend sind natürlich auch viele Gefahren mit verbunden. Und die Statistik zeigt, dass wir leider gerade bei den Toten an Gewässern mit 84 wieder einen Höchststand erreicht haben nach langer Zeit. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man auf diese Gefahren sensibilisiert, wenn man eben badet, wenn man an das Gewässer geht, dass man da achtsam sein muss, dass man sich nicht überschätzen darf, dass man die Gewässer nicht unterschätzen darf, ist das eine. Und das zweite ist aber auch, dass wir die Gelegenheit nutzen wollen, auch zu sensibilisieren und aufzuzeigen, welche tollen Menschen wir in Ehrenamt haben bei der DLRG, bei der Wasserwacht, die sich darum kümmern, dass man dann auch sicher baden kann und dass dort entsprechend dann auch die Sicherheit gewährleistet ist. Und wenn was schief geht, dass es dann auch Menschen gibt, die retten können. Und die Kampagne soll in allen Bereichen sensibilisieren und diese Möglichkeiten aufzeigen.
Reden wir doch gleich mal mit den Rettungsorganisationen über die Erfahrungen, die Sie machen. Haben es Ihre Teams bei Rettungseinsätzen, Herr Huber, eher mit Leichtsinn zu tun oder eher mit Unglücken?
Die Gründe für solche Badeunfälle, die sind ganz unterschiedlich. Aber was wir festgestellt haben, wir konnten in den letzten Jahren immer zwischen 60 und gut 80 Menschen aktiv das Leben retten. Ja, aber leider Gottes, die wir nicht retten konnten, das sind überwiegend junge Männer gewesen. Im letzten Jahr, wenn ich mir die Badetoten anschaue, oftmals Leichtsinnigkeit, Überschätzung des eigenen Körpers, die Unterschätzung der Gefahren im Wasser und manchmal auch Alkohol im Spiel.
Bedeutet, die Gefahr ist nicht gestiegen, sondern die Anzahl der Menschen, die Gefahr gesucht haben oder die sie falsch eingeschätzt haben?
Ja, ich denke nicht nur die Anzahl, sondern auch das Wetter spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. In dem Moment, wo die Sommer heißer werden, gehen mehr Leute ans Wasser. Wir haben die Situation, dass einfach Leute wirklich aus Unachtsamkeit und aus echter Risikounterschätzung hier tätig sind. Gerade auch Eltern mit Kindern, die ihre Aufsichtspflicht nicht wahrnehmen oder ihre Bereitschaft, einfach mal auf das Handy zu verzichten und das Kind zu beobachten.
Also das ist schon ein Faktor, dass die Erwachsenen immer aufs Handy gucken, abgelenkt sind durch so Smart Devices.
Absolut, aber nicht nur das, auch das Gespräch mit dem Bekannten und ein Kind am Wasser gehört einfach die ganze Zeit beobachtet.
Vertraut man zu sehr auch, sag mal, ob in Freibädern oder an Seen, dass da schon irgendjemand da ist, eben von ihren Rettungsorganisationen, Wasserwacht und DLRG, der dann oder die dann hilft, wenn was passiert?
Ich denke, es ist eher wirklich einfach die Nicht-Einschätzung der Gefahr, dass man das total unterschätzt und Kinder oder auch Erwachsene ertrinken nicht so wie in dem Film, laut um Hilfe schreiend, was eine gewisse Aufmerksamkeit erregt, sondern sie ertrinken leise, also unbemerkt und sind auf einmal einfach weg, wenn ich sie nicht im Auge behalte.
Wo passiert denn mehr? An Flüssen, an Seen, in Freibädern?
Das ist regional ganz unterschiedlich. Aber die Gefahr ist letztendlich überall gegeben. Aber natürlich in erster Linie an Seen, weil man dort die Gefahren zu spät erkennt. Wettervorkommnisse natürlich auch eine große Rolle spielen, aber natürlich an großen Badeseen auch die Übersichtlichkeit an heißen Sommertagen nicht mehr gegeben ist. Man verliert das Kind sehr leicht aus den Augen, wenn man es nicht ständig im Blick hat. Und darum ist auch unser Appell von der Wasserwacht Bayern immer an die Eltern, lassen Sie Ihre Kinder nie aus den Augen. Ein Blick aufs Handy kann schon dazu führen, dass das Kind einem sogenannten leisen Tod erleidet.
Und wenn das Schlimmste dann eintritt und ein Mensch im Wasser untergeht, also im schlimmsten Fall natürlich in einem Fluss oder in einem See, dann kann künstliche Intelligenz bei der Rettung den Unterschied machen. Professor Ramin Tavakoli-Kalagari von der TU Nürnberg, Sie haben ein erfolgreiches Pilotprojekt dazu durchgeführt. Können Sie kurz beschreiben, wie KI die ehrenamtlichen Retter unterstützt?
Also zunächst zu dem Begriff künstliche Intelligenz. Ich bin da eher zurückhaltend, den zu benutzen. Damit beschreibt man ja eine Vielfalt unterschiedlichster Technologien und manchmal weckt er auch falsche Hoffnungen, falsche Erwartungen und die sind dann vielleicht gar nicht das, was den Kern dieser Anwendung ausmacht. Also in unserem Fall, in unserem Projekt geht es um ein Verfahren, das in Sonardaten Mustererkennung durchführt. Das heißt statistisch basierte Mustererkennung in den Sensordaten und da identifizieren wir in Bildern Zusammenhänge, die das gesamte Bild praktisch in den Blick nehmen und versuchen dort einen Menschen zu In unserem Fall war das praktisch eine Sonarübungspuppe, die unter Wasser gebracht wurde durch die Ehrenamtlichen. Und dann haben die Ehrenamtlichen Daten eingefahren, indem sie mit dem Boot, mit einem Sonargerät, einem Sidescan-Sonar, diese Puppe sozusagen gefilmt haben oder erfasst haben. Und diese Daten haben wir als Trainingsmaterial genutzt und damit einen Objekterkennungsalgorithmus sozusagen gespeist, der dann versucht hat, einen Überblick zu bekommen, wo befindet sich eventuell der Mensch.
Das bedeutet, dieser Algorithmus macht das, was, Herr Huber, die Ehrenamtlichen im schlimmsten Fall selber auswerten müssten, wenn sie mit dem Sonar rausfahren. Wie läuft denn so eine Rettung ab?
Also wir sagen immer, wir nutzen das übrigens, Herr Professor, wir nutzen das übrigens schon einige Jahre. Und die Sonargeräte auf den Booten schon seit, glaube ich, 8 Jahren bei uns im Einsatz und die KI-Auswertung jetzt seit circa 2 Jahren. Ja? Und wir sagen immer, diese Sonargeräte sind natürlich kein Ersatz für die Einsatzkräfte, aber sie sind eine wertvolle Unterstützung. Aber der Suche nach Personen unter Wasser und so ein Sonargerät auf dem Boot erfolgt dann auch die Auswertung der Daten, erfolgt dann durch KI. Und das Ganze geht natürlich viel schneller, weil man natürlich durch diese Sonarerkennung dann die Stellen direkt anfahren kann oder auch unsere Rettungstaucher dann ins Wasser gehen können, wo sozusagen das Sonargerät anschlägt und meldet, hier darunter liegt jetzt sozusagen ein Mensch.
Innenministerium hat natürlich riesiges Interesse, dass die Rettungsorganisationen immer top ausgestattet sind. Wie wichtig ist für Sie so ein Forschungsprojekt und dass die Technik die Retter unterstützt?
Sehr wichtig. Ich bin von der Ausbildung Ingenieur. Insofern mich da auch sehr begeistert. Wir reden alle momentan über Drohnen in der Luft. Aber tatsächlich ist auch die technische Entwicklung unter Wasser in diesem Bereich sensationell und dass KI in dem Bereich dann auch eingesetzt werden kann, ist echt top und bietet dann auch die Möglichkeit, gerade in gefährlichen Situationen, in trüben Gewässern, bei Strömungen mit dieser technischen Gerätschaft entsprechend dann auch ja, Menschen zu schützen, indem sie nicht in das Gewässer rein müssen, dass man es mit der Technik dann entsprechend begleiten kann und vor allem, dass man dann auch ein Stück weit noch Dinge erkennt, die vielleicht das menschliche Auge im ersten Blick übersehen hätte und damit die KI an der Stelle toll unterstützt. Also wir sind da echt begeistert mit dabei. Wir versuchen schon auch sehr viel Geld bereitzustellen. Wir haben in den Haushaltsjahren 2024/25 rund 13,6 Millionen Euro bereitgestellt. Im aktuellen Haushalt nochmal knapp 6 Millionen Euro. Und unsere Aufgabe ist es dann nicht, jetzt irgendwie punktuell irgendwas zu beeinflussen. Dafür haben wir die Experten, die das sehr viel sinnvoller dann auch wissen, anzuschaffen und dann auch entsprechend einzusetzen. Da geht es darum, dass wir diese Geldmittel bereitstellen, um eben Einsatzgerätschaften, Boote, Technik, die man braucht, Funkgeräte, und eben anzuschaffen und damit dann auch die Schwerpunkte zu setzen und zu priorisieren. Und ich denke schon, dass es dann auch schon im Einsatz sich befindet, dass damit natürlich auch die Handlungsspielräume gegeben sind. Und wenn es dann von einer technischen Hochschule wissenschaftlich mit begleitet wird, fortentwickelt wird und dann solche Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, dann ist es genau das, was wir wollen und sind sehr dankbar, dass es auch gemacht wird.
Wie wichtig, Herr Demmler, ist denn Ausstattung auch für die Motivation der Ehrenamtlichen?
Technik begeistert natürlich Jugendliche, junge Menschen. Und von daher sind wir dem Innenministerium über die Unterstützung auch sehr dankbar. Klar, keiner will mehr mit dem Ruderboot rausfahren, sondern jeder ist irgendwo Technik begeistert. Und wir freuen uns, dass wir da doch auf der Höhe der Zeit sind und auch regelmäßige Fortentwicklungen machen können.
Herr Professor, bei der Fortentwicklung oder bei der Entwicklung des Systems, wie lange hat das gedauert? Gab es da auch Fehlversuche? Waren Sie da auch irgendwann auf dem Holzweg, sagen, nee, so funktioniert es nicht?
Also wenn wir so ein bisschen über die Historie von dem Projekt sprechen, der interessante Aspekt könnte in diesem Zusammenhang vielleicht sein, wie es überhaupt zu dem Thema kam. Denn das Team, mit dem ich zusammenarbeite, unser Forschungsteam, da beschäftigen wir uns letztlich mit Automotive Software. Da geht es auch um Sensordatenauswertung und eigentlich ist überhaupt diese Unterwasserauswertung gar nicht so groß Thema bei uns. Aber ein Doktorand von mir ist eben bei der Wasserwacht Ehrenamtlicher und er hat mal mich angesprochen und gesagt, naja, eigentlich ist es doch so, wenn wir diese Sensordatenauswertung machen, warum übertragen wir das nicht mal auch in diesem Fall für Sonardaten, weil im Prinzip haben wir es da auch mit einem 3D-Raum zu tun, mit einer praktisch Punktewolke unter Wasser und die Auswertungserfahrungen, die wir da machen, sind letztlich gut übertragbar. Und dann hat er ja ganz schnell, basierend auf einem veröffentlichten Datensatz aus Finnland, schon einen ersten Prototypen erstellt. Damit haben wir gestartet und den haben wir eben dann in enger Zusammenarbeit mit der Wasserwacht ausgearbeitet. Und weil Sie diese Technikaffinität auch von den Ehrenamtlichen angesprochen haben, also das war ja Begeisterung pur, muss ich sagen. Also was auch von den Ehrenamtlichen zu uns schwappte. Also großes Engagement und ein großes Verständnis für die Technik. Es ist auch nicht so einfach, einen Prototypen erstmal zum Laufen zu bekommen. Das ist ein großer Hardwareaufbau, das sind auch viele kleine Fallstricke, die man auch alleine beim Umsetzen bedenken muss. Und das haben die Ehrenamtlichen mit viel Freude, großem Engagement und einem großen Technik-Know-how umgesetzt. Also wir waren ziemlich begeistert.
Ich kann das, was der Professor gerade erzählt hat, nur wiedergeben als Landesvorsitzender. Ich nehme das sehr häufig wahr bei meinen Gesprächen mit unseren Kameradinnen oder Kameraden. Wir haben ja einen hohen Anteil an jungen Menschen in der Wasserwacht. Und das ist ein großer Vorteil, weil wir keine Nachwuchsprobleme haben, weil es so ein interessantes Ehrenamt ist. Jetzt wurde gerade angesprochen, sozusagen das Interesse für Technik. Aber es ist natürlich auch toll, im Ehrenamt sozusagen Sommer, Sonne, Wasser. Inzwischen 141.000 Mitglieder bei der Wasserwacht Bayern und davon 86.000, die rein ehrenamtlich sind, in unseren SEGs, Schnelleinsatzgruppen oder am Wochenende an den Badeseen ihren Dienst tun. Da vereinigt sich sozusagen Ehrenamt, Professionalität und Kameradschaft mit der Liebe zum Wasser.
Und Doktorand und Wasserwachtmitglied Kirchner, das ist quasi doppelt engagiert. Da merkt man wieder, wie Beruf und Ehrenamt die Gesellschaft bereichert.
Das ist eine Passion, die daraus entsteht. Und ich denke schon, dass das sehr, sehr gut ist, dass man sich da auch gegenseitig, ich sage mal so, hypt an der Stelle, dass man seine Leidenschaft dann vielleicht auch in die berufliche Tätigkeit mit überführen kann. Aber vor allem, dass man Menschen begeistert. Und ich denke, die Gemeinschaft durfte ja auch, oder bin im Roten Kreuz zugegen und bin mit der DLG gut befreundet. Wir haben in Bad Kissingen gerade ein Projekt mit Markus Brandl, wo wir versuchen, nach vorne zu bekommen. Und das sind schon coole Typen, die da unterwegs sind und da, sag ich mal, ihre Leidenschaft auch leben.
Wir haben begeisterte Mitglieder, auch ständig wachsend. Also im letzten Jahr einen Mitgliederzuwachs von 3%, was, glaube ich, in der heutigen Zeit für eine ehrenamtliche Sache doch wirklich groß ist, weil es sind ja doch Leute, die sich nicht nur mal kurz verpflichten, irgendetwas zu tun, sondern die dann wirklich lange dabei sind. Die Gemeinschaft, die Kameradschaft, das ist das, was uns ausmacht. Mich hat es damals als 15-, 16-Jähriger begeistert, dass man ernsthafte Gespräche auch mit dem 50-Jährigen, mit dem Anwalt, mit den verschiedensten Berufsgruppen geführt hat und dass man da einfach mitgenommen wurde. Was uns Angst macht, ist die Nichtschwimmfähigkeit der Kinder. Das Verlassen der Grundschule ohne schwimmen zu können, weil es einfach immer weniger Schwimmbäder gibt, weil Schwimmbäder umgebaut werden zu Spaßbädern, weil es extrem schwierig ist, zu kinderfreundlichen Zeiten Wasserflächen zu bekommen, wo eben auch unsere Ausbilder Zeit haben. Wir sind alle ehrenamtlich tätig und da ist es halt nachmittags um 1 oder um 2 eben nicht möglich, die Ausbildung zu machen. Und ja, eben das Thema mit den Hallenbädern, die einfach schließen. Vielleicht ist da auch in den Kommunen ein gewisses Umdenken erforderlich. Ein schönes Beispiel ist das interkommunale Hallenbad in Geretsried, was 2011, glaube ich, geplant wurde, 2021 in Betrieb gegangen ist, wo sich eben einfach verschiedenste Kommunen die Kosten teilen. Bayern ist nun mal ein Land mit sehr vielen Wasserflächen und ich glaube, da ist es verpflichtend, dass wirklich jeder schwimmen lernt und auch die Gefahren dazu.
Herr Huber, Sie sind ja im Prinzip, sagen wir mal, als Doppelfunktion hier auf dem Stuhl, Landesvorsitzender der Wasserwacht Bayern, aber auch Landtagsabgeordneter auf der Gesetzgeberseite, Budgethoheit im Landtag. Wie ist denn diese Diskussion unter Kolleginnen und Kollegen? Weil das macht natürlich schon Sorgen, dass immer weniger Bäder zur Verfügung stehen, dass auch die Kommunen klamm sind und sagen, wir können uns das nicht mehr leisten.
Natürlich bereitet uns das alle große Sorgen. Wir sind noch in einer Situation, wo wir bei uns vor allen Dingen in Bayern, jetzt Oberbayern, hat natürlich viele Wasserflächen. Natürlich steigen damit auch die Gefahren. Wo viel Wasser, dann auch viel Badebetrieb, mehr Risiko. Aber ich sehe schon auch die steigende Zahl der Badetoten. Und natürlich sehen wir auch den gestiegenen Bedarf. Als ich vor 9 Jahren Landesvorsitzender wurde, habe ich die erste Zahl, die mich geschockt hat, war sozusagen, dass die Hälfte der Viertklässler nicht schwimmen kann. Und ich habe dann für mich gedacht, wieso ist es eigentlich so? Als ich Kind war, war es für mich und meine Eltern selbstverständlich. Genauso wie ich das Radfahren lernte, lernte ich durch meine Eltern mit meinem Vater in einem Badesee das Schwimmen und musste feststellen, das ist heute nicht mehr so selbstverständlich, weil die Eltern nicht mehr am Wochenende im Sommer zum Schwimmen gehen, den Kindern das Schwimmen lernen. Ich sage aber immer, Radfahren lernen ist offensichtlich eine Selbstverständlichkeit, aber das Schwimmen lernen muss genauso wieder eine Selbstverständlichkeit werden, denn wer nicht schwimmen lernt, begibt sich in akute Lebensgefahr im Laufe seines Lebens. Und die steigenden Badetoten sehen wir ja, und deswegen habe ich damals die Aktion Bayern schwimmt mit der Wasserwacht Bayern ins Leben gerufen, wo wir in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium, Innenministerium, das ist jetzt sozusagen wieder der Vorteil dieser Doppelfunktion, weil man auch die direkten Drähte hat und auch die Kolleginnen und Kollegen davon sehr schnell überzeugen kann und damals diese Aktion ins Leben gerufen hat mit dem Kultusministerium, dass an allen Grundschulen Schwimmunterricht in der 4. Klasse vor den großen Ferien angeboten wird, damit wir den Viertklässlern das Schwimmen lernen können, wenn sie es noch nicht können und keiner ohne Schwimmfähigkeit in die großen Ferien geht. Wir machen das jetzt seit 8 Jahren, heuer das 8. Mal. Und wir konnten in der Zwischenzeit jedes Jahr zwischen 10.000 und 20.000 Kindern zusätzlich durch diese Aktion das Schwimmen lernen. Das heißt, jeder Einzelne ist ein potenzieller Badetoter weniger.
Sicherheit an und in Wasser. Jetzt reden wir über die schönen Sachen, jetzt reden wir über das Baden gehen. Aber es gibt natürlich auch das Wasser, das nicht so erwartet kommt. Hochwasser, Situationen, wo man durch Unfall in Gefahr kommt. Wie sind denn da die Ausstattungen und wie sind da die Einsätze? Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben?
Naja, die Einsätze hatten wir ja, ich glaube 2024 war es, als wir in Schwaben das große Hochwasser hatten, wo wir ja auch diverse Tote hatten, leider auch quasi aus den eigenen Reihen. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier entsprechende Unterstützung haben in materieller Hinsicht, dass wir die Wasserrettungszüge haben, die hier entsprechend geschult sind, die entsprechend zum Einsatz kommen können. Was wir da aber feststellen ist, wenn wir jetzt an das Ahrtal zurückdenken, dass es den Behörden teilweise etwas schwerfällt oder dass die Wege sehr lang sind, über regionale Hilfe anzufordern. Also gerade im Ahrtal stand eine ganze Menge bereit und ist dann nicht zum Einsatz gekommen. Und ich denke, gerade bei einem Hochwasser ist es so, ich muss wirklich von Anfang an mit extrem viel Manpower reingehen, um retten zu können, aber eben auch bei dem normalen Badeunfall. Ich habe einen unglaublich hohen Personalansatz und den muss ich von Anfang an fahren. Ich kann so einen Einsatz nicht langsam aufwachsen lassen. Ich muss gleich mit voller Power reingehen.
Mit voller Power rein, mit den Rettungsorganisationen, aber auch teilweise bei Hochwasser, jetzt wenn wir von Ahrtal sprechen oder von ähnlichen großen Hochwassern, auch aus der Luft.
Ich möchte eigentlich festhalten, Herr Temmler hat gerade vom Ahrtal gesprochen und 2024 war das Hochwasser in Bayern. Wir haben schon festgestellt, dass der Freistaat Bayern da sehr gut vorbereitet war, dass die Strukturen sehr gut funktioniert haben und dass wir da sehr schnell dann auch einsatzfähig waren. Und gerade was die Wasserrettung betrifft, haben wir dann auch dankenswerterweise auf die Hilfe aus der Nachbarschaft, aus Hessen, Baden-Württemberg, ich glaube Thüringen sogar noch zurückgegriffen und waren so auch in der Lage, den Menschen sehr, sehr schnell zu helfen. Und eins, was mir da ein bisschen zu kurz kommt, ist auch nochmal zum Ausdruck zu bringen, wir haben ja heute Menschen von der DLRG, von der Wasserwacht in Verbindung mit dem Roten Kreuz dann auch da, mal Danke zu sagen, weil es ist gelungen, in Bayern innerhalb kürzester Zeit 80.000 Einsatzkräfte zu generieren, die bei diesem Hochwasser helfen konnten. Also es zeigt, der Freistaat Bayern mit seinen Strukturen ist leistungsfähig und kann den Menschen dann dort auch die Sicherheit bieten. Und es ist nicht nur das Wasser, sondern es ist ja, sage ich mal, multifunktional. Wir sind als Freistaat Bayern auch im Luftbereich sehr gut ausgestattet. Haben wir jetzt dann auch vor kurzem einen Waldbrand gehabt, hat jetzt zwar mit dem Wasser nichts zu tun, zeigt aber, dass auch unsere Polizeihubschrauberstaffel, die neue, hervorragend ausgestattet ist, um in Einsatzfällen entsprechend unterstützend dann auch zur Seite zu stehen. Und immer dann, wenn solche Aktionen passieren, eine Bergwacht, eine Wasserwacht, eine DLRG, dann spreche ich von den Special Forces, die wir dort haben, weil das sind dann die Profis, die dann in Einsatzsäcken zum Zuge kommen, wo andere vielleicht an ihre Leistungsgrenzen geraten sind, wo Menschen aber durch diese Spezialisierung dann auch entsprechend gerettet und unterstützt werden können. Und auch das ist ein Stück weit Bayern, wo man sagen, wow, da sind wir breit, aber wirklich spezialisiert aufgestellt.
Wenn ich das ergänzen darf, wir haben ja auch 50 sogenannte Air Rescue Specialists, das ist die Hubschrauber-gestützte Wasserrettung. Dort, wo wir mit Booten nicht mehr hinkommen, wie zum Beispiel bei dem genannten Hochwasser 2024, also überflutete Wohnsiedlungen, erreichen wir mit Hubschraubern und mit speziellen Fachkräften sozusagen abgeseilt Personen mit dem Hubschrauber und können so Menschen retten. Und es wäre alles nicht möglich, wenn wir nicht diese großartige Unterstützung des Freistaats Bayern hätten und natürlich nicht die Zusammenarbeit mit Polizei, mit ADAC, mit THW, auch mit der Feuerwehr. Und das ist wieder ein Aspekt, der mir vorher gerade eingefallen ist mit dem Beispiel Ahrtal, das Sie genannt haben. Wir waren ja damals im Ahrtal. Wir konnten im Ahrtal auch unterstützend helfen. Wir waren mit zwei Wasserrettungszügen im Ahrtal. Und als unsere Einsatzkräfte zurückkamen, hatten wir einen guten Vergleich, ohne jetzt mit dem Zeigefinger sozusagen in Nachbarländer zu schauen. Aber da macht sich deutlich, unsere hervorragende Struktur des komplexen Hilfeleistungssystems in Bayern, wie wir Hand in Hand zusammenarbeiten, wenn es darauf ankommt.
Weil wir die Luftrettung angesprochen haben und ich hatte die Bergwacht da ins Gespräch gebracht, wir haben ja auch unser Einsatzzentrum für alpine Lagen und dort ist ein Hubschrauber-Simulator, der den aktuellen Hubschrauber H145 auch abbildet, wo nicht nur die Bergwacht, auch die Bundespolizei, die Bayerische Landespolizei, aber eben auch die Wasserrettung entsprechend übt, um eben dann solche Aktionen am Hubschrauber mit dem Abseilen, mit dem Retten dann auch, sag ich mal, in der Trockenübung dargestellt werden können und dann eben für die ernste Lage auch vorbereitet zu sein. Also da ist schon ein breites Spektrum geboten, um entsprechend auch üben, vorbereitet und auch ausgebildet sein zu können.
Herr Professor, wenn wir über Hubschrauber reden, über all die technische Unterstützung, wo könnte man denn da noch hindenken?
Zunächst ist erstmal wichtig festzuhalten, dass alle diese Rettungs-, Bergungs- oder Katastropheneinsätze, da wollen wir unterstützend mit der Technik wirksam werden. Also die Ehrenamtlichen, auch die beruflichen Einsatzkräfte, die haben sicherlich einen perfekten Überblick. Die Verantwortung wollen wir da gerne den Menschen überlassen. Ich glaube, das ist so ein gesellschaftlicher Konsens gerade noch. Sicherlich auch berechtigt, weil wir einfach von dieser lokalen Einsicht, von der Erfahrung profitieren möchten. Das ist so, dass wir das sicherlich ganz gut technisch unterstützen könnten. Also Auswertung von allen Daten, die eben so anfallen. In der Luft hätten wir vielleicht Videodaten, die da anfallen könnten und die könnte man natürlich nutzen und versuchen, dort Szenarien abzuleiten. Generell das Thema Daten sind sehr wertvoll. Wenn wir jetzt nochmal aus diesem aktuellen Projekt berichten können. Die Wasserwacht hatte einen ganz erheblichen Beitrag dadurch geliefert, dass sie einfach 1000 Szenarien gesammelt hatte, wo diese Sonarübungspuppe dann eingefahren wurde und die Daten mit Bootsfahrten entsprechend akquiriert wurden. Und diese Daten sind der Schatz, der letztlich das ganze Projekt zum Laufen gebracht hatte. Und das ist natürlich ein ganz erheblicher Personeneinsatz gewesen. Überlegen Sie mal, wie viele Wochenenden dort, wie viele Einsatzgruppen, das waren insgesamt 4 beteiligte Gruppen der Wasserwacht, dort Zeit investiert haben, um diese Daten einfahren zu können. Und da braucht man eine große Systematik und wie gesagt auch eine Technikaffinität, weil die Daten müssen annotiert werden. Das heißt, es muss beschrieben sein, an welcher Stelle ist denn jetzt nun die so eine Übungspuppe, damit wir das dann auch im Training verwenden können. Das heißt, es fallen Daten an, aber die müssen eben sauber aufbereitet, sauber annotiert und dann letztlich auch für Einsatzszenarien denkbar aufbereitet werden. Also ein großes Potenzial ist sicherlich vorhanden, aber da steckt auch eine Menge Mühe drin. Die Daten sind da, aber man kann so ohne weiteres nicht mit denen arbeiten.
Also das stellen wir uns als Laie ein bisschen einfach vor, dass man sagt, ah, da gibt es dann irgendein KI-Programm, da schmeißt man das ganze Zeug rein, klick und dann funktioniert das.
Genau, also genau so ist es nicht.
Also, das wäre schön.
Also tatsächlich, da geht ganz viel Mühe wirklich in diese Datenaufbereitung. Die Algorithmen, mit denen wir arbeiten bei der Analyse dieser Daten, die sind mehr oder weniger vom Regal. Also das ist der Standard. Das sind transformerbasierte Modelle, die wir verwenden. ChatGPT oder andere Large-Language-Modelle basieren auch auf so einem transformerbasierten Ansatz. Also mathematisch ist es sehr ähnlich. Der Anwendungsfall und der Datenraum ist eben was ganz anderes. Die Einsatzszenarien sind andere. Aber sozusagen die mathematische Basis ist mehr oder weniger ziemlich stabil und gut erforscht und gut verstanden. Aber die Daten machen daraus eben dann aus einem zum Beispiel Transformer, der irgendwann Text verarbeitet, wie ChatGPT, einen Transformer, der Objekte erkennt in einem Sonarbild.
Ganz ehrlich, im Rahmen des Projekts sind Ihre Doktoranden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Institut jetzt ein bisschen sensibler geworden hinsichtlich der Gefahren, des Wassers?
Ich vermute schon. Also ich muss auch sagen, der Doktorand bei uns, der bei der Wasserwacht arbeitet, er ist sowieso sehr gut vernetzt innerhalb der Hochschule und innerhalb unseres Teams. Und ich glaube, dass dort die Sensibilität schon gegeben ist. Er hat da auch einen guten Blick darauf.
Wie würde das denn helfen, wenn KI-basierte Systeme auch in Freibädern überwachen?
Das gibt es bereits. Also in meiner Heimatgemeinde in Pöcking ist das Hallenbad irgendwann renoviert worden. Und da hat der Bürgermeister gesagt, er möchte da jetzt auch für Sicherheit sorgen, weil der Schwimmmeister, der Bademeister kann nicht überall sein. Der ist mal in der Technik unten, der muss mal irgendwo hin. Und da gibt es Kameraüberwachungen, die das komplette Bad im Blick haben und einfach auf Bewegung reagieren. Und wenn ein Objekt einer bestimmten Größe eine gewisse Zeit lang sich nicht bewegt, dann wird hier Alarm geschlagen.
Heißt natürlich Kameraüberwachung, da sind ja wir in Deutschland immer so ganz besonders sensibel.
Klar, das ist aber die Frage, wo ich sagen muss, inwiefern vertraue ich den Zuständigen, inwiefern vertraue ich den Systemen, dass diese Bilder wirklich nur zur Überwachung
und dann wieder gelöscht
hergenommen werden und danach wieder gelöscht werden, dass kein Außenstehender darauf Zugriff hat, auf den Schwimmer, der ja im Badeanzug ist. Und ich muss dann nun mal die Unterwasserfläche überwachen. Aber das gibt es und das ist, glaube ich, auch der Weg, der uns wirklich helfen kann. Gerade für die Sache in Frei- und Hallenbädern, wo ich das einbauen kann. Im See tue ich mich da etwas schwer.
Herr Professor, kann man dann den Menschen die Sorge nehmen? Weil beim Parkkontrollieren von privaten Parkplätzen gibt es ja diese Scanner schon. Also da fahren sie durch und die gucken wirklich nur aufs Kennzeichen. Und wenn sie nicht bezahlt haben, dann gibt es ein Knöllchen. Wenn sie bezahlt haben, ist alles wieder gut. Kann man bei solchen Systemen, die jetzt Freibad überwachen, vielleicht auch eine gefährliche Stelle am See, nicht einen ganzen See, kann man da garantieren, dass mit den Daten nichts passiert? Also kann man dann Menschen die Sorgen nehmen?
Also grundsätzlich ist es sicherlich eine Vertrauensfrage. Wir in unserem Projekt, in unserem akuten Projekt, haben tatsächlich damit gar kein Problem gehabt, weil wir gar keine menschenbezogenen Daten erfasst haben. Also es war eben die Sonar-Übungsprobe und es waren Sonardaten. Also selbst wenn man mit Sonar praktisch den Unterwasserraum im Schwimmbad untersuchen würde, könnte man das ja nicht mehr auf einen speziellen Menschen wieder zurückführen. Das ist natürlich mit Videodaten anders. Und klar, also ich bin eigentlich dankbar, dass dort eine Gesellschaft ist, dass die deutsche Gesellschaft da sehr aufmerksam ist und sagt, diese Daten sind ja auch anderweitig nutzbar, auch eventuell böswillig. Und ja, böswillige Nutzung, das ist gar nicht so sehr, dass die intendierte Nutzung das Problem ist, sondern dass eben irgendwie ein Angriff passiert. Ein Hacker, irgendeiner, der versucht, diese Daten böswillig irgendwie auszunutzen. Und da muss man natürlich auch dafür Sorge tragen, dass Systeme robust sind gegen solche Angriffslücken. Und auch das ist ja sehr viel präsenter. Also in der Softwareentwicklung Standard, dass man auch sich über das Stichwort Security bewusst wird und sagt, diese Angriffe sollen möglichst schwer gemacht werden, beziehungsweise verunmöglicht ist das Ziel, aber wie gesagt, verunmöglichen kann man das nicht. Man kann Schutzmechanismen einbauen, aber die Angreifer werden dann immer wieder versuchen, das auch zu knacken. Es ist immer so ein Aufschaukeln, aber grundsätzlich ist es einerseits eine Vertrauensfrage und auch eine Technikfrage, nämlich, dass man Angriffe möglichst schwer macht.
Herr Temmler, Herr Huber, Sie sind quasi die Unfälle möglichst unmöglich machen wollen. Als Funktionäre machen Sie das, Herr Huber. Sie machen es jetzt aber auch als Aktiver. Sie sind jetzt in Vollausbildung, stimmt das?
Ja, ich hab mich dazu entschieden, als Landesvorsitzender natürlich nicht nur bei Interviews zur Verfügung zu stehen und die Wasserwacht nach außen zu repräsentieren, sondern mich mehr damit zu beschäftigen, welche Herausforderungen eine Wasserwacht, ein Ehrenamtlicher in der Wasserwacht tatsächlich hat, und habe mich entschieden, sozusagen die komplette Aus- und Fortbildung zu durchlaufen. Ich muss sagen, Hut ab, was unsere ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden, egal ob jetzt von der Wasserwacht oder von der DLRG in unseren Hilfsorganisationen da tagtäglich leisten. Weil damit sie überhaupt Menschen retten können, müssen sie auch qualifiziert werden.
Man muss ja nicht nur die Kurse machen, sondern man muss auch immer wieder dranbleiben, auffrischen und auch trainieren.
Genau. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also ich bin jedes Jahr auch in Bad Tölz in der Halle, mache meine Rezertifizierung als Luftretter. Die Anforderungen sind durchaus da. Auch für die Taucher sind ja zum Beispiel von der Versicherung her entsprechende Vorgaben gegeben. Die müssen 10 Tauchgänge mit mindestens 5 Stunden insgesamt jedes Jahr nachweisen unter Einsatzbedingungen, was wirklich ein hoher Zeitfaktor ist und nicht so einfach. Und ja, ich bin jedem dankbar, der das macht.
Als Retter ist man immer froh, wenn man trainiert und nicht ran muss, weil dann ist niemandem was passiert. Was war Ihr schlimmster oder Ihr einprägsamster Rettungseinsatz?
Also es gibt ein paar Einsätze, an die ich mich erinnere. Einer war ein Tauchunfall am Starnberger See, wo wir also mit dem Boot hingekommen sind, wo der Taucher dann von seinen Kameraden schon an die Oberfläche gebracht wurde und wo es dann darum ging, die Entscheidung zu treffen, nehmen wir ihn jetzt ins Boot oder springt einer ins Wasser und schleppt ihn an Land. Ich habe mich dann dafür entschlossen, ihn an Land zu schleppen. Das war doch eine ziemliche Strecke. Im Nachhinein kommt es mir vor wie 3 Kilometer. Wahrscheinlich waren es nur 200 oder 300 Meter. Aber wenn man dann weiß, jetzt geht es wirklich um was, entwickelt man doch nochmal ganz andere Kräfte und hängt sich sich dann doch nochmal so richtig rein.
Herr Huber, die Einsätze Ihrer Wasserwachtteams enden natürlich nicht immer erfolgreich. Was macht das mit den Beteiligten?
Der Umgang mit dem Tod. Und der Kampf auch ums Leben, das verändert natürlich auch einen Helfer, das lässt einen nicht kalt. Und es ist wichtig, hernach sozusagen auch die Kameradschaftspflege, das Füreinander-Dasein. Und nicht hernach sozusagen einfach so, Kleidung raus und jetzt habe ich ein Menschenleben gerettet und den alleine lassen. Ich glaube, das ist wichtig. Jeder verarbeitet es auf seine Art und Weise. Die einen wollen Ruhe, die anderen wollen eher hernach die Gemeinschaft. Wichtig ist das Miteinander-Reden. Und weil Sie das gerade angesprochen haben, Wasserrettung in der Praxis zu üben, weil sich unsere Hochwasserereignisse und auch Starkregenereignisse in den letzten Jahren extrem verändert haben. Also die Wettervorhersagen damals 24 Stunden. Heute sind wir bei einer halben Stunde.
Staatssekretär, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man das hört, wie wenig Reaktionszeit man hat. Das bedeutet, man muss auch die Wetterlagen viel enger im Blick haben, als es früher notwendig war, oder?
Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet mit dem Hochwasser, das ja in Bayern war 2024, dass wir dort auch sehr gut darauf vorbereitet waren und natürlich dann auch diese Veränderungen immer im Blick haben und weiter anpassen. Thomas Huber hat ja gerade aufgeführt, wie wichtig es ist und wir müssen es nochmal vor Augen halten. Also in diesem Bereich sprechen wir überwiegend von Ehrenamt. Wir haben in Bayern einen sehr großen Schatz. 420.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich im Bereich der Sicherheit in Bayern. Und jetzt ist schon die Frage, was wir als Freistaat Bayern dann auch tun können, um dieses Ehrenamt ein Stück weit zu unterstützen. Und ich denke schon, das Monetäre habe ich vorhin angesprochen, dass man Geldmittel bereitstellt, 13,6 Millionen in den zurückliegenden Haushalten, 6 Millionen im aktuellen Haushalt nochmal add-on, dass man damit die Motivation aufrechterhält, technische Voraussetzungen schafft. Viel wichtiger ist aber, dass man die eigene Sicherheit der Einsatzkräfte entsprechend abbildet. Das heißt, Trainingsmöglichkeiten schafft. Da waren wir in Bayern bislang sehr gut aufgestellt. Wir haben in Windisch-Eschenbach das Einsatzzentrum für besondere Lagen für den Katastrophenschutz. Bad Tölz wurde angesprochen. Und jetzt in der weiteren Ergänzung ist dieses Wasserrettungszentrum in der Diskussion und in der Entwicklung. Also alles Möglichkeiten, damit die Einsatzkräfte hervorragend auf die Situation vorbereitet sein können, um ihre eigene Sicherheit abbilden zu können und damit überhaupt in die Lage versetzt werden, Sicherheit dann auch für die Menschen zu garantieren. Und der entscheidende Punkt ist auch, wenn man dieses hohe Niveau von 420.000 Einsatzkräften mal sieht, runtergebrochen in die verschiedenen Zuständigkeiten, dann ist es die große Kunst, wie erhalte ich das aufrecht? Das heißt, ich brauche Nachwuchs, junge Menschen, die ich für das Ehrenamt begeistere, junge Menschen, die ich in das Ehrenamt hineinbekomme. Und auch da versucht der Freistaat Bayern, in den verschiedenen Organisationen zu unterstützen, mit Kampagnen, mit Nachwuchsgewinnung. Gelingt uns in einigen Bereichen sehr, sehr gut. Tom Huber hat gerade für die Wasserwacht berichtet, dass es gut ist. Aus der DLRG heraus weiß ich zumindest vor Ort, dass man da auch sehr erfolgreich ist und junge Menschen für sich gewinnt. Ich denke schon, dass es da ganz wichtig ist, dass man diesen Schatz, den man dort hat, dann auch pflegt und entsprechend weiter begleitet. Und nur dann ist man reaktionsfähig, schnell einsatzfähig und am Ende des Tages dann auch kampagnefähig.
Ich glaube, im Grundsatz haben wir als Wasserrettung einfach den Vorteil, dass wir Kinder nach dem Schwimmkurs einfach behalten können, dass wir sie trainieren können, dass wir sie ausbilden können und dass wir sie dann bis zur vollwertigen Einsatzkraft an uns binden können. Wir sind eine sehr große Jugendorganisation, die eben auch in dem jugendpflegerischen Bereich tätig ist. Und das hält halt die Kinder bei der Stange. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, hier eine Nachwuchsgewinnung relativ gut zu machen.
Sowas, was Sportvereine auch bieten.
Das ähnlich, was Sportvereine bieten. Aber eben, und das war für mich damals, als ich 12 Jahre alt war und zur DLRG gekommen bin, auch der Ansatz, eben nicht dieses immer höher, schneller, weiter, sondern der Bereich der Kameradschaft, der Bereich des Miteinanders und eben einfach ja trotzdem den sportlichen Aspekt dabei zu haben.
Da kann man eigentlich auch noch eine Win-Win-Situation draus generieren. Hatte im letzten Jahr war es eine Situation, will jetzt niemanden in Verlegenheit bringen, insofern sage ich die Ortschaft nicht, aber ein Freibad, das ich als Schüler und als Jugendlicher sehr intensiv kennenlernen durfte, nicht Bad Kissingen, damit wir das gleich mal ausgrenzen an der Stelle, es ist eher im südlichen Bereich verortet. Und wir hören ja immer, dass Kommunen gerade Probleme haben, Bademeister, Schwimmaufsicht und so weiter, wie funktioniert das? Da kann man natürlich dann auch, wenn man hervorragende Voraussetzungen schafft für eine DLRG, für eine Wasserwacht, indem man meinetwegen ein kleines Gebäude aufrechterhält, wo dort dann, sag ich mal, die Ausbildung stattfinden kann, wo man dann während der Schwimmzeiten vielleicht auch zugegen ist, weil man die schöne Badehose anhat, weil man dort dann auch im Ehrenamt, in der Freizeit dann auch entsprechend in der Wasserrettung zur Verfügung steht. Da kann man sich schon so gegenseitig ein bisschen ergänzen und damit die Defizite, die man auf der einen Seite hat, durch Aktivität auf der anderen Seite wieder ausgleichen. Und ich denke schon, dass da beide Bereiche, Wasserwacht und DLRG, sehr aufgeschlossen sind. Und wenn die Kommune dann, sage ich mal, diesen roten Teppich ausrollt, dann auch einen großen eigenen Nutzen davon hat.
Also man merkt schon, Teamplay, Vernetzung, Abstimmung, nicht jeder für sich selber, sondern miteinander ist wichtig. Und weil wir gerade noch bei den
Daten... Und die Technikaffinität.
Wenn wir bei den Daten sind, nochmal zurück zu den Großwetterlagen und zur Vorwarnzeit. Da kann aber die Technologie und künstliche Intelligenz kann natürlich unglaublich helfen, dass man noch schneller die Lagen analysiert hat.
Ist halt teilweise auch schwierig. Was ich in den letzten Jahren beobachte, ist, dass es mehr Extremwetterlagen gibt und dass das aber dann eben auch bei den Helfern dazu führt, dass sie teilweise schon sehr früh im Auto sitzen und bereit sind. Und das muss man halt auch sehr stark abwägen. Wie oft führt es zu Fehlalarmen, zu fehlerhaften Prognosen, bis dann, wo ein wirklicher Einsatz erforderlich ist. Dass man da die Leute dann auch nicht entsprechend verschleißt. Aber grundsätzlich hilft uns die Technik hier schon. Und es gibt ja auch wundervolle Studienprojekte, die einfach mal sagen, wie bewegt sich denn Wasser? Wo ist denn mit entsprechenden Überschwemmungen zu rechnen? Und das ist eine Sache, die uns, glaube ich, extrem helfen kann. Wo haben wir denn gegebenenfalls Einsatzschwerpunkte und wo müssen wir uns denn positionieren, dass wir dann möglichst schnell zugreifen können.
Wir arbeiten da nämlich gerade zum Beispiel mit der Universität in Neubiberg zusammen und haben jetzt gerade den Fachberater Hochwasserschutz, einen neuen Lehrgang, bundesweit einzigartig in Bayern, wo zukünftige Fachberater in dem Bereich Deichbrüche simuliert haben und wo man sozusagen berechnen kann, aufgrund von modellhaften Simulationen, wie lange sozusagen ein Deich hält, wie lange eine Schutzfunktion hält, bis sie bricht, damit man sich darauf vorbereiten kann auf entsprechende Rettungsmaßnahmen. Auch das ist sozusagen ein Beispiel, wo wir wieder als Wasserrettungsorganisation mit Universitäten oder Hochschulen zusammenarbeiten, genauso wie in der Sonartechnik eben mit der Hochschule in Nürnberg.
Jetzt sind wir in der Schlussrunde. Herr Professor, was wünschen Sie sich als nächstes Forschungsprojekt?
Tatsächlich würde ich mir wirklich wünschen, dass dieses Projekt weitergeführt wird. Wir wurden auch explizit aufgefordert, einen Nachfolgeprojektantrag für dieses Projekt, was wir gerade diskutiert hatten, zu stellen. Und das wäre super. Im Idealfall, ich habe gesagt, das ist ziemlich viel Hardware, die dabei eine Rolle spielt, die jeder Einzelne auch ausfallen kann. Im Idealfall schwebt mir vor, dass man praktisch unsere Auswertung auf so einen kleinen USB-Stick großen Ergänzung packen könnte und dann würde es sehr komfortabel direkt auf dem Boot einsatzbereit sein. Das wäre mein Wunsch.
Herr Demmler, wofür wollen Sie unsere Hörerinnen und Hörer sensibilisieren für diesen Sommer?
Achtet auf die Gefahren, nutzt möglichst bewachte Badestellen, überschätzt euch nicht und vor allem passt auf die Kinder auf und lernt den Kindern das Schwimmen und auch denjenigen darauf hinweisen, wo eine Gefahr ist, dass man vielleicht doch mal einfach auch einen Schritt zurückgeht und einfach aufpasst.
Herr Huber, wofür wollen Sie noch sensibilisieren?
Ich kann das nur ergänzen, was der Kollege von der DLG gesagt hat, als Appell an alle, auf sich Acht zu geben, mit offenen Augen. Aber ich würde sozusagen die Frage ergänzen mit einem Wunsch. Ich wünsche mir mehr Wasserflächen, mehr Wasserzeiten und die Realisierung des Bayerischen Wasserrettungszentrums für unsere Einsatzkräfte.
Herr Staatssekretär, was wünschen Sie sich oder was wollen Sie den Rettungsteams noch mitgeben?
Also ich schließe an, was der Temmler gesagt hat. Ich wünsche den Menschen, dass sie das schöne Bayern genießen können und dazu gehört auch das viele Wasser, das wir in Bayern haben, dass sie sich natürlich an die Spielregeln halten und sich nicht überschätzen und die Situation richtig einschätzen. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Menschen in der Eigenverantwortung da auch ihr Bestes geben werden, um das dann auch richtig zu machen. Was die Rettungskräfte, die Einsatzkräfte betrifft, möchte ich die Gelegenheit nutzen, an der Stelle mal stellvertretend an Sie beide ein ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen. Toll, dass es Sie gibt, dass es Ihre Kolleginnen und Kollegen gibt, die dafür ehrenamtlich auch bereitstehen, um uns da zu retten und auch zu schützen, entsprechend zur Verfügung zu stehen. Der Zuruf, den ich da machen kann als Vertreter des Innenministeriums des Freistaats Bayern, dass ich sage, wir sind Partner. Wir versuchen dort zu unterstützen, wir versuchen ihre Sicherheit zu investieren und natürlich dann auch in der weiteren Perspektive die Dinge partnerschaftlich so zu begleiten, dass sie für die Menschen in Bayern immer einen Mehrwert haben. Und dafür stehen wir ein.
Vielen Dank an die Runde. Das war Let's Talk Innenpolitik heute mit Innenstaatssekretär Sandro Kirchner zum Thema Sicherheit am und im Wasser. Mit Jürgen Temmler, Vizepräsident der DLRG Bayern, mit Thomas Huber, Landesvorsitzender der Wasserwacht Bayern und Professor Dr. Ramin Tavakoli-Kaligari von der Technischen Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm. Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X unter bystmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik. Ihnen eine schöne Zeit.